Liebe Brüder und Schwestern, am zweiten Adventssonntag begrüße ich Sie im Namen des Vaters und des Sohnes, des Heiligen Geistes. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch. Wenn eine geprägte Zeit kommt, fragen sich manche Menschen, was wünscht man sich denn jetzt eigentlich? Was wünscht man sich jetzt eigentlich im Advent, wenn man jemanden begegnet, den man Advent wünschen will? Was sagt man am besten dazu? Ich denke, eine ganz gute Gelegenheit bietet der Advent, um Menschen einen Wunsch mitzugeben, der da lautet, einen besinnlichen Advent. Wobei dann die Frage natürlich kommt, was meint eigentlich das, ein besinnlicher Advent, was will der eigentlich von mir? Ganz einfach, der Advent, ein besinnlicher Advent will uns zur Besinnung bringen. Und Sie merken plötzlich, das kann spannend werden. Denn wenn der Mensch zur Besinnung kommt, besinnt er sich auf das, was er vielleicht vergessen hat. Oder man besinnt sich darauf, was man eigentlich noch mehr tun wollte, weil es wichtig ist. Und deswegen glaube ich, dass der Wunsch nach einem besinnlichen Advent uns doch einlädt, ein wenig in uns zu gehen und einmal nachzudenken, worauf möchte ich mich eigentlich wieder mehr besinnen, weil es vielleicht in der Vergangenheit zu wenig zum Zug gekommen ist. Machen wir uns so unsere Gedanken, bevor uns dann einer zur Besinnung bringen will, dem Evangelium auf uns wartet. Nicht hier im Bibab in Affaltern, sondern am Ufer des Jordan. Und Sie ahnen, wer kommt? Johannes der Täufer. Aber zunächst, wie gesagt, gehen wir in uns. Denken wir darüber nach, worauf wir uns im Advent mehr besinnen möchten, weil es uns eigentlich schon wichtig wäre. Die Zoe wird zwei Kerzen anzünden, die erste, die zweite. Damit können wir unser Weglied, wir sagen euch an den lieben Advent, schon bis zur Hälfte singen.
Lesung aus dem Buch Jesaja. Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Redet Jerusalem zu Herzen und ruft ihr zu, dass sie vollendet hat ihren Frondienst, dass gesühnt ist ihre Schuld, dass sie empfangen hat aus der Hand des Herrn Doppeltes für all ihre Sünden. Eine Stimme ruft, in der Wüste bahnt den Weg des Herrn, ebnet in der Steppe eine Straße für unseren Gott. Jedes Tal soll sich heben, jeder Berg und Hügel soll sich senken. Was krumm ist, soll gerade werden, und was hügelig ist, werde eben. Dann offenbart sich die Herrlichkeit des Herrn. Alles Fleisch wird sie sehen. Ja, der Mund des Herrn hat gesprochen. Steig auf einen hohen Berg, Zion, du Botin der Freude. Erheb deine Stimme mit Macht, Jerusalem, du Botin der Freude. Erheb deine Stimme, fürchte dich nicht. Sag den Städten in Juda, siehe, da ist euer Gott. Siehe, Gott, der Herr kommt mit Macht, er herrscht mit starkem Arm. Siehe, sein Lohn ist mit ihm und sein Ertrag geht vor ihm her. Wie ein Hirt weidet er seine Herde, auf seinem Arm sammelt er die Lämmer, an seiner Brust trägt er sie, die Mutterschafe führt er behutsam. Wort des lebendigen Gottes.
Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Markus. Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, Gottes Sohn. Wie geschrieben steht beim Propheten Jesaja, siehe, ich sende meinen Boten vor dir her, der deinen Weg bahnen wird. Stimme eines Rufers in der Wüste. Bereitet den Weg des Herrn, macht gerade seine Straßen. So trat Johannes der Täufer in der Wüste auf und verkündete eine Taufe der Umkehr zur Vergebung der Sünden. Ganz Judäa und alle Einwohner Jerusalems zogen zu ihm hinaus. Sie bekannten ihre Sünden und ließen sich im Jordan von ihm taufen. Johannes trug ein Gewand aus Kamelhaaren und einen ledernen Gürtel um seine Hüften und er lebte von Heuschrecken und wildem Honig. Er verkündete, nach mir kommt einer, der ist stärker als ich. Ich bin es nicht wert, mich zu bücken und ihm die Riemen der Sandalen zu lösen. Ich habe euch mit Wasser getauft, er aber wird euch mit dem Heiligen Geist taufen. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.
Lob sei dir, Christus.
Liebe Brüder und Schwestern, vielleicht kennen Sie es schon, das Wort des Jahres 2020. Sie ahnen es, dieses Wort lautet Babyelefant, wohlgemerkt in Österreich. In Deutschland ist man auf diese Idee nicht gekommen. Sie ahnen es. In Deutschland lauten, man konnte sich auf ein Wort gar nicht einigen, die beiden Worte des Jahres, Corona-Pandemie und Lockdown. Alle Jahre wieder, seit 1971, bestimmt die Gesellschaft für deutsche Sprache das Wort des Jahres. Wobei mir aufgefallen ist, Ihnen wahrscheinlich auch, dass in diesen Worten des Jahres kein einziges Deutsches steckt und es uns dabei auch nicht sonderlich warm ums Herz wird. Dann doch lieber auf gut Österreichisch Babyelefant. Aber Sie ahnen es, auch der Babyelefant hat natürlich etwas mit Corona zu tun. Er bezeichnet nämlich für die Österreicher den Mindestabstand zwischen zwei Menschen, damit sie sich nicht mit dem Covid-19-Virus infizieren. Also der Abstand ist im Format eines Babyelefanten, wie groß der auch immer sein mag, ungefähr so. Aber das Wort hat Charme, wie die Österreicher halt auch. Und ich denke, so oder so, eines wird uns klar, unvermeidlich ist gewesen, dass die Corona-Pandemie auch sprachbestimmend wurde. Denn man hört ja seit Monaten fast nichts anderes mehr, als ob es nichts anderes mehr gäbe als Corona. Natürlich war und ist es eine Krise, ganz klar, aber wie geht man damit um? Ich habe im letzten Freitag die Viertklässler gehabt im Unterricht, nicht im Unterricht, sondern besser gesagt im Gottesdienst, Adventgottesdienst mit der vierten Klasse. Wir waren in Bieberbach um den Altar gesessen. Und dann habe ich den Kindern diese beiden Worte des Jahres, Corona-Pandemie und Lockdown, verkündet und die Kinder eingeladen, dass sie mal das Wort Lockdown vor dem Hintergrund ihrer eigenen Erfahrungen buchstabieren. Wie gesagt, Lockdown, das haben die Kinder gleich verstanden, heißt abgeriegelt und runtergefahren. Viertklässler verbinden damit gleich Erfahrungen. Die Erfahrungen der letzten Monate, die da etwa lauten, weniger Freunde treffen. Geburtstagsparty ausgefallen. Kein Fußballtraining mehr. Ja, selbst in die Schule durfte man nicht mehr gehen. Da schau her. All das ist nicht mehr gegangen. Und die Kinder mussten damit umgehen lernen. Ich hatte dann einen Schlüsselbund dabei, habe einen Schlüssel gezeigt und die Kinder haben sofort verstanden, mit dem Schlüssel kann man etwas zusperren, abriegeln. Aus, Ende, Amen. Wir sind draufgekommen, dass man mit demselben Schlüssel ja auch aufsperren kann. Und dann haben wir dieses Spielchen nochmal gemacht, unter anderen Vorzeichen. Wenn Corona schon ein Schlüssel ist, der einiges dicht macht, was war dann plötzlich möglich? Was hat sich aufgetan? Wenn manches nicht mehr geht, geht vielleicht anderes wieder mehr. Und ich habe gestaunt, wie schnell bei den Kindern die Finger oben waren auf die Frage, was ging denn jetzt eigentlich mehr und vor allem, was ging denn jetzt eigentlich besser? Die erste Wortmeldung von der Naila hat mich gefreut, die hat gesagt, ich hatte mehr Zeit zum Beten. Ein anderes Kind hat gesagt, und das, glaube ich, ahnen wir alle miteinander, ich hatte mehr Zeit in der Familie. Das übrigens hat mir vor kurzem erst eine Mutter gestanden. Sie hat gesagt, ich bin daheim weniger gestresst. Ich habe mehr Zeit für die Familie. Und das ist etwas durchaus Positives. Ein Bub hat gesagt, der Natur hat es gut getan. Stimmt, keine Flugzeuge am Himmel. Und eine sehr interessante Aussage kam von Manuel, 10 Jahre alt, frisch gebackener Ministrant. Der hat gesagt, in den letzten Monaten musste ich mich mehr um mich selber kümmern. Das bedeutet doch so viel wie mehr Selbstverantwortung, mehr Eigenständigkeit. Und das aus dem Mund eines 10-Jährigen, das, denke ich, lässt aufhorchen. Und wir merken plötzlich, eine Krise hat immer 2 Seiten. Eine schlechte Seite mit ihren Nachteilen, die man nicht kleinreden darf. Aber jede Krise hat auch ihre guten Seiten, die Chancen, die man plötzlich hat und nutzen sollte. Und ich denke, alle, die wir hier sind, merken auch, dass wir im Advent eine Chance haben, in diesem Jahr, in diesen Zeiten. Wir haben mehr Zeit für diese heilige Zeit. Wir haben mehr Advent im Advent. Das ist gut. Und wahrscheinlich werden wir den Menschen auch im Advent näher kommen, nicht nur denen, denen wir begegnen in unserem Alltag unterwegs, sondern auch den Menschen, denen wir begegnen im Evangelium. Wir kommen, ich denke, Maria in diesem Jahr näher. Denn Maria hatte gerade einmal 14 Jahre gelebt, als plötzlich eine Herausforderung auf sie zukommt, die man getrost eine himmlische Heimsuchung nennen darf. Versetzen wir uns in dieses Mädchen hinein, in Nazareth, plötzlich und völlig unerwartet wird sie mit einer Anfrage konfrontiert und sie reagiert völlig richtig. Zunächst hat sie Angst und fürchtet sich. Die Antwort des Himmels, die Antwort des Engel Gabriels auf diese Menschenfurcht lautet Gottvertrauen. Fürchte dich nicht, Maria. Und langsam wächst bei Maria dieses Vertrauen heran. Bei Gott ist nichts unmöglich. Dieser Aussage schenkt sie ihren Glauben und sagt schlussendlich ja. Liebe Brüder und Schwestern, ich denke, das ist top aktuell. Wie viele Menschen haben Angst? Wie viele Menschen fürchten sich? Welches Kraut ist gegen die Angst? Welches Mittel ist gegen Furchtsamkeit denn da, wenn nicht Vertrauen? Hab Vertrauen, Gott vertrauen. Und dann schauen wir auf diesen Josef. Der kommt uns doch auch bekannt vor in diesen Zeiten. Josef war ein Kleinunternehmer, ein Zimmermann. Der hat Häuser geplant und dann auch hingestellt. Einer, der mit Plänen umgehen konnte, einer, der durchgeplant gewesen ist. Und plötzlich macht da etwas einen Strich durch die Rechnung, durchkreuzt alle Pläne. Wir hören, dass Josef mit Maria verlobt war. Das bedeutet, spätestens im nächsten Jahr wird geheiratet. Welche Pläne hatten die beiden wohl schon gefasst? Aber plötzlich alles durchkreuzt. Und das Schöne ist, dass Josef sich darauf einlässt. Er hält sich nicht an dem fest, was fest ausgemacht ist, sondern er fragt sich, was kann jetzt werden mit uns beiden? Und es ist was draus geworden. Merken Sie, Maria sagt ja, Josef hält zu ihr Vertrauen auf allen Ebenen, die dann Mut macht zur Tatkraft. Und das waren sie. Nicht, dass damit alles Paletti wäre, nein, wir wissen, was am Ende herauskommt. Zunächst eine schwere Geburt. Aber zugleich auch die glücklichste Geburt der Welt, auf die wir uns freuen, weil wir Weihnachten feiern, mit der ganzen Welt. Bereiten wir im Advent uns vor auf diesen Geburtstag Jesu Christi. Dafür haben wir mehr Zeit. Nutzen wir sie. Und schauen wir zum Schluss noch einen an, an dem wir heute nicht vorbeikommen und auch nicht vorbei wollen. Das ist Johannes der Täufer. Der begegnet uns heute in der Wüste. Und er setzt, wie wir gerade gehört haben, den Anfang Den Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, Gottes Sohn, nach Markus. Das ist der erste Vers im ersten Kapitel des Markus-Evangeliums. Und wir begegnen Jesus als einen 30-Jährigen am Jordan, noch völlig unerkannt. Dafür steht Johannes als sein Vorläufer da und er sagt den Menschen, was sie offenbar hören müssen. Er sagt zu ihnen: Bereitet den Herrn den Weg, macht gerade seine Straßen. Und liebe Brüder und Schwestern, eines dürfen wir nicht vergessen. Die Menschen damals waren auch in der Krise. Die Menschen damals waren in einem Land und dieses Land war in einer Welt, die von den Römern besetzt war. Das nenne ich auch Pandemie, eine Krise. Und die Menschen haben sich auch gefragt, was soll bloß werden? Was wird wohl kommen? Wer weist uns denn den Weg aus der Krise? Natürlich gab es zur Zeit des Johannes viele Propheten, aber alle sind offenbar nur zu einem hinausgegangen, zu diesem Johannes, weil sie ihm offenbar zugetraut haben, dass er der Wegweiser ist, dass er den Weg kennt. Und dieser Johannes hat den Menschen ins Gewissen geredet, er hat sie zur Besinnung gebracht. Sie haben nicht nur umgedacht, sondern sind dann auch umgekehrt, hinaus zu ihm in die Wüste. Dort haben sie sich auch noch taufen lassen. Spüren Sie, der Weg in die Wüste hinaus wird zum Ausweg aus der Krise. Weil dort einer steht, der den Weg kennt und den Weg weist. Liebe Brüder und Schwestern, suchen die Menschen nicht auch heute nach Wegweisern? Wer nicht alles irgendwas zu sagen hat. Im Grunde genommen kommt eine große Verwirrung dabei raus, weil man gar nicht mehr weiß, an wen man sich eigentlich halten soll, wie man eigentlich glauben kann. Wer ist denn eigentlich glaubwürdig? Johannes der Täufer wurde von den Menschen als glaubwürdig erkannt. Das hat sie angezogen, zum Umdenken gebracht und dann sind sie auch umgekehrt. Das ist der Weg aus der Krise gewesen damals, denn dieser Johannes hat die Menschen dann ja zu Jesus geführt, der damals noch unerkannt mitten unter den Menschen stand. Er, dieser Jesus Christus, wird vielen von denen, die damals draußen waren, wieder begegnen. Den Kranken, den Aussätzigen, den Hungernden, den Furchtsamen, den Sündern. Jesus begegnet vielen von ihnen in ihren ganz persönlichen Lebenskrisen und die Menschen erleben in der Begegnung mit ihm Jesus als ihren Herrn und Heiland. Liebe Brüder und Schwestern, was bleibt für uns dann übrig? Was wäre für uns noch zu tun? Ich denke, dass es heute darauf ankommt, dass uns die Stimme des Rufers in der Wüste erreicht. Denn der Aufruf von ihm, bereitet den Weg des Herrn, macht gerade seine Straßen, ist auch ein Appell an uns. Johannes war der Vorläufer von Jesus. Heute braucht Jesus keine Nachläufer. Er braucht Nachfolger. Und das setzt voraus, dass wir wirklich ihm den Weg bereiten in diesen Tagen des Advents, dass Jesus bei uns ankommen kann, dass wir einmal mehr auf ihn hinhören, um dann zu erfahren, was wirklich zu tun ist. Und wenn uns das gelingt, werden aus Nachfolgern Vorbilder und Wegweiser für andere. Das, liebe Brüder und Schwestern, muss uns als Christen gelingen, dass wir in gewisser Weise auch Vorbildfunktion haben und wegweisend sind, so wie wir leben, auch und gerade in Krisenzeiten. Wenn wir heute den heiligen Nikolaus feiern, dann steht dieser Nikolaus für all diejenigen, denen das unglaublich gut gelungen ist. Denn Nikolaus war ja auch einer, der Christus nachgefolgt ist, der ihn gut verstanden hat, und dann versucht hat, mit seinem Vertrauen und seiner Tatkraft und Entschlossenheit Menschen in schwierigen Situationen beizustehen und mit ihnen Krisen zu durchstehen. Wenn Sie einmal diese Legenden des heiligen Nikolaus anschauen, werden Sie merken, dass einem gläubigen Menschen Krisen nicht erspart bleiben, aber dass Menschen mit dem Vertrauen in Gott und den tatkräftigen Dingen, die wir tun, weil Jesus da und dazu uns anstiftet, einen Weg finden in eine gute, ja, in eine bessere Zukunft. Liebe Brüder und Schwestern, Wir sind im Advent. Nichts und niemand soll uns daran hindern, dass wir ankommen, denn Advent heißt Ankunft. Und diese Ankunft kann für uns schlussendlich nur die sein, dass wir am Ende unseres Lebensweges ankommen bei Gott. Das ist das große Ziel. Und einer, der uns dabei hilft, will es im Advent ganz besonders tun. Es ist Jesus Christus, der in diese Welt gekommen ist, damit es uns mit seiner Hilfe besser gelingt, anzukommen bei Gott. Der Advent ist gerade in Krisenzeiten eine besonders heilsame, eine besonders heilige Zeit. Amen.